Ja, herzlich willkommen zum 50. Datengarten heute. Heute zum Thema Zigbee von Stefan. Ein, zwei kleine Ankündigungen vorher noch. Wenn ihr könnt, wäre schön, wenn ihr euren Mobilfunk ausmacht, damit, weil wir sonst mit der Aufnahme teilweise leichte Probleme hatten. Nur LTE muss aus. Ihr könnt die bisherigen Datengärten, soweit sie aufgenommen wurden, auf Streaming Media, auf Media CCC nachgucken. Der aktuelle wird jetzt auch gestreamt auf Streaming Media CCC. Bitte nicht hier drin gucken, wegen dem Upstream. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich uns allen einen schönen Datengarten und viel Spaß mit Stefan.
So, ist jetzt an? Echt? Okay. Also, hi, ich bin Stefan. Für alle die, die mich noch nicht kennen, vielleicht kurz einen Background, wie ich hier zu dem Vortrag gekommen bin. Ich hatte... Was? Achso, so? Besser? Okay. Ich hatte vor einem halben Jahr ungefähr meine Masterarbeit geschrieben im Bereich Heimautomatisierung, Energiewende. Und da hatte ich auch ziemlich viel mit dem Protokoll Zigbee zu tun. Und ich hatte mit dem Peter zusammengearbeitet und dann kamen wir auf die Idee, lass uns doch einfach mal einen Datengarten dazu machen. Und jetzt nach einem halben Jahr ist es dann doch endlich, hat es dann geklappt. Und ich kann euch Zigbee vorstellen und was damit zusammenhängt. Ich gehe dann auch später ein auf ein paar Profile, was man vielleicht dann schon mehr kennt aus dem Bereich Heimautomatisierung und Lichtsteuerung. Und habe dann dafür hier auch ein bisschen Spielzeug mitgebracht, damit ich Demos vorführen kann. Und ja, bezüglich irgendwelcher Fragen könnt ihr natürlich jederzeit zwischendurch fragen. Ja, genau, da ist das Mikrofon. Ja, ich versuche dann die Fragen gut zu beantworten, wenn die sich sowieso sich später noch klären würden von alleine. Gut. Kurzes zur Gliederung. Ich gehe ganz kurz allgemein immer noch weiter. Noch weiter. Okay. Ist jetzt besser? Okay. Ich gehe ganz kurz auf einen ganz allgemeinen Teil ein, damit man einen ganz groben Überblick bekommt, was das eigentlich ist, Zigbee und IEEE 802.15.4. Und dann gehe ich kurz auf IEEE ein. Werde dann natürlich bei Zigbee ein bisschen detaillierter werden und habe dann, wie gesagt, am Ende auch nochmal ein paar Demos vorbereitet. Ja, also generell, Zigbee wurde gegründet, das Protokoll, oder entwickelt von der Zigbee Alliance. Das ist ein Zusammenschluss von ganz vielen Firmen. Ich habe jetzt nicht jede Firma im Kopf, das sind mehrere auf jeden Fall. Und dazu ist halt zum Beispiel, um eine namhafte zu nennen, Philips ist da auch ganz groß mit dabei und haben auch schon sehr viele Produkte entwickelt, wie zum Beispiel das Lightlink, also die Hü, die Philips Hü-Lampe, falls man die kennt. Es soll an sich ein flexibles Datenprotokoll sein für Embedded Systems, das heißt halbwegs ressourcensparend und supportet auch dementsprechend Langlebigkeit der Device im Sinne von Batterie ressourcensparend. Weit komme ich damit auf die 10 bis 100 Meter. Das ist dann natürlich abhängig davon, was ich für ein Frequenzband letztendlich benutze. Es gibt mehrere Frequenzbänder und was alles so im Weg ist. Ja, wie gesagt, es basiert auf IEEE 802.15.4. Das Protokoll heißt halt einfach so, hat keinen anderen Namen, definiert im Prinzip einen Physical Layer und einen Mac Layer oder halt Link Layer. Und darauf aufbauend ist dann Zigbee mit dem Netzwerk Layer und dem Application Layer. Ja, und definiert werden im Prinzip WPANs oder PANs, das sind Wireless Personal Area Networks. Also statt LAN haben wir halt hier PANs und WPANs. Sind hier im Embedded-Bereich. Genau, das Ganze funkt in den drei Frequenzbändern und wir werden uns hauptsächlich hier in dem Band heute befinden. Die anderen sind nicht so interessant, zumal die auch gar nicht teilweise in Deutschland zugelassen sind, dementsprechend hier weltweite Zulassung. Und wir haben auch da die einzelnen Channel auf den Frequenzbändern unterschiedlich breit sind, auch eine unterschiedliche Anzahl an Kanälen. Das heißt, hier haben wir 15 Kanäle, hier haben wir glaube ich 8 oder 10 und hier haben wir halt irgendwie 2 oder 3, das sind nicht viele. Ja, gesendet darf in dem Band hier werden mit 0 bis 10 dBm. Das ist halt auch reguliert. Datenraten von 127 Byte also ein Paket ist 127 bis 127 Byte groß. Es gibt auch Fragmentierung, das heißt, man kann dann da auch deutlich größere Pakete im Prinzip schicken. In dem 2,4 GHz Band mit 250 Kilobit pro Sekunde. Ja, Topologien werden bei den beiden Protokollen unterschieden. Wir haben einmal entweder die Sterntopologie oder halt eine Peer-to-Peer-Topologie. Da zeige ich euch gleich nochmal ein paar Bilder dazu. Und bei Zigbee gibt es dann halt dementsprechend noch ein bisschen mehr, weil wir dann da auch durch den Netzwerklayer das Routing mit drin haben. Das ist hier mal so eine Hausnummer, dass man eine ungefähre Vorstellung hat, wie viele Devices pro Netzwerk möglich sind. Es gibt an sich keine konkrete Beschreibung oder Beschränkung, die sagt, maximal so viele Devices. Das ist natürlich alles so, auch abhängig davon, wie das Management da hinterherkommt mit den Paaren. Aber der eine Zigbee-Standard sagt halt 500. Ja, wir haben eine Frequenzagilität, das heißt, wir können, es gibt ja mehrere Channel auf dem einzelnen Frequenzbändern, wir können dann in dem Frequenzband zwischendurch on the fly den Channel wechseln. Das heißt, wenn man dann irgendwie zwischendurch merkt, ey, jetzt ist hier doch zu viel WLAN gerade unterwegs, weil es ist im gleichen Frequenzband, dann sollten wir einen Channelwechsel durchführen. Genau, und Sicherheit gibt es halt bei 802.15.4 eher eingeschränkt, im Sinne von, es gibt generell die Möglichkeit, die Pakete zu verschlüsseln. Währenddessen bei Zigbee gibt es dann noch deutlich mehr Sicherheitsmechanismen. Gut, hier habe ich nochmal kurz dann dargestellt, im Vergleich zu WLAN, was es hier für Koexistenzprobleme geben kann. Hier sind die 15 Channel aufgelistet, die wir in dem 2,4 GHz Band bei Zigbee haben. Und einfach mal so vergleichsweise, wenn ihr so einen WLAN-Channel, der geht erstmal burp über vier Channel rüber. Das heißt, wenn da ordentlich gefunkt wird, dann ist schon mal mein halbes Zigbee-Band oder die, was ich mit Zigbee nutzen kann, schon mal zur Hälfte weg. Hier nochmal ein paar Kenndaten. Also Channelbreite ist dann 2 MHz definiert bei Zigbee. Und zwischen den Channeln habe ich dann immer so 3 MHz ungefähr, wo nichts ist. Genau, dann komme ich mal zu IEEE erst nochmal ganz kurz. Wie gesagt, da gibt es den größtenteils wird verwendet dann entweder die Sterntopologie oder halt die Peer-to-Peer-Topologie. Und da gibt es jetzt zwei verschiedene Device-Arten. Die Full-Function-Device, die FFDs und die RFDs, das sind die Reduced-Function-Devices. RFDs können im Prinzip, sind dafür da, dass sie halt sich zwischendurch schlafen legen, sind in der Zeit nicht ansprechbar, werden kurz wach, schicken vielleicht irgendeinen Sensorwert und sind dann wieder weg. Und FFDs, die können halt im Prinzip ein Paar erstellen, so ein Paar oder ja, bei 802.15.4 gibt es ja noch nicht so viel mehr Intelligenz dahinter. Aber Fakt ist, daraus resultieren halt im Prinzip die zwei Topologien. Man muss hier auch aufpassen, bei der Sterntopologie, da ist halt der Koordinator in der Mitte, da funken alle zu dem Koordinator einfach hin, es ist kein Routing möglich. Und auch hier in der Topologie ist es nur möglich, an Knoten zu senden, die in meiner unmittelbaren Umgebung sind. So, das heißt in Reichweite. Wenn er es empfängt, empfängt das. Wenn nicht, hat er Pech gehabt. Ja, es gibt zwei verschiedene Adressen bei 802.15.4. Das ist einmal eine 16-Bit-Adresse und eine 64-Bit-Adresse. Die 64-Bit-Adresse ist im Prinzip ähnlich wie eine MAC-Adresse. Es ist halt wirklich komplett unique. Und wird nur einmal verwendet weltweit. Und die 16-Bit-Adresse, das sind im Prinzip so eine Art Netzwerkadresse, so eine Art IP-Adresse, die wird dann vom Koordinator vergeben, dass man dann noch eine kleinere Adresse hat und nicht nur die 64-Bit-Adresse. Es können für die Datenübertragung beide benutzt werden, aber eigentlich sollte es ausreichen, die 16-Bit-Adresse zu kennen. Genau, es gibt einen Koordinator auf jeden Fall und dann halt x Device dazu und um jetzt ein Paar aufzubauen, muss ich halt zuerst den Koordinator im Netz drin haben. Sehr gut. Energy Saving Mode wahrscheinlich, oder? Ah, was? Muss ich mit der Maus mehr rumspielen? Wenn ein Device, das erste Device, das ankommt, muss auf jeden Fall ein Koordinator sein. Der macht das Paar auf und dann kann sich ein anderes Device ranconnecten. In dem Fall ist der Koordinator das Parent Device und der Run-Connected ist das Child-Device. Und so geht es immer weiter. Und ein Full-Function-Device ist auf jeden Fall immer in der Lage, halt ein anderes Device anzunehmen, sofern es die Netzwerk-Policy halt erlaubt. Darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Das heißt, ein RFD kann nicht ein Paar aufmachen, noch andere Devices joinen lassen. Gut, jetzt gibt es hier zwei verschiedene Möglichkeiten, das Netz zu betreiben. Es gibt den sogenannten Beacon-Enabled Mode und den Non-Beacon-Enabled Mode. Beacons sind im Prinzip einfach nur, die geben so eine Art Border vor, wann eigentlich Kommunikation stattfinden kann. Da sieht man jetzt hier zum Beispiel, hier ist dieser Frame-Beacon, der geht dann hier halt los. Da sendet der Koordinator ein paar Informationen. Und dann wissen halt die Device, okay, wir haben jetzt hier x Slots, das ist halt dann auch definiert in den Paaren. Und in diesen Slots dürfen wir halt immer senden. Das ist im Prinzip ein Zeitmultiplex. Und wir haben dann diese Phase, die erste hier, die heißt Contention Access Period. Das heißt, da duellieren sich halt echt alle Teilnehmer in dem Netz, wer darf jetzt eigentlich senden. Und das funktioniert nach dem CSMA-CA-Verfahren, das heißt, es ist Collision Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance. Und das ist einfach so, dass es wird geguckt, es ist irgendwie was auf dem Channel los, das ist einfach durch eine Energy Detection. Und wenn nichts los ist, dann warte ich trotzdem nochmal eine random Backoff-Zeit und dann schicke ich erst ein Paket los. Und wenn ich merke, oh, es wird doch was, es ist doch was gesendet worden, der Channel ist belegt, dann habe ich halt Pech gehabt, muss auf den nächsten Slot warten. Und dann geht das gleiche nochmal los und letztendlich der bessere oder durch Zufall ringt sich halt durch. Irgendwann ist auf jeden Fall mal statistisch gesehen jeder dran gewesen. Genau. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann gibt es noch diese Contention Free Period und da kann halt noch ein Koordinator sagen, nee, jetzt darfst du explizit in diesem Zeitslot was senden. Das ist dann zugewiesen und dann hat er da keine Rangeleien mehr, deswegen auch Contention Free Period. Fakt ist, diese Beacons werden gesendet vom Koordinator, dann ist er ruhig und dann wissen die Devices, okay, wir sind synchronisiert, jetzt gibt es hier diese Zeitslots und dann wird der Beacon wieder irgendwann gesendet und ein neues Superframe geht los. Also das Gesamte wird hier halt im Prinzip Superframe genannt. Man kann auch noch eine weitere Deadzeit hier hinten definieren, wo halt wirklich dann gar nichts passiert, wenn einfach diese Frequenz, wie oft ein Beacon kommen soll, gering gesetzt wird und der Superframe wird halt hochgesetzt und dann habe ich halt hinten noch ein bisschen Puffer, wo halt einfach nichts ist. Warum auch immer man es machen möchte, kann man halt machen. Genau, und im Unslotted Mode, da gibt es halt keine Beacons. Da ist es, also da gibt es schon Beacons, aber die werden halt nicht periodisch gesendet. Da ist einfach denn, wenn ein Device kommt und irgendwie ein Beacon will, dann kriegt es ein Beacon und dann ist gut. Und da funktioniert dieser Access-Mechanismus ein bisschen, na eigentlich fast genau gleich. Es wird geguckt, ist was da an Energie. Wenn ja, dann muss ich nochmal warten, ansonsten puste ich es raus. Genau. Dann haben wir diese Frame-Beacons selber enthalten, sind sehr wichtig. Die gibt es auf jeden Fall immer, egal ob wir einen Beacon-Enabled-Pan haben oder nicht. Die gibt es, wie gesagt, immer, nur auf Anfrage im Zweifelsfall. Und die haben halt auch teilweise noch Payload-Informationen für die höheren Layer, in dem Fall für Zigbee. Werdet ihr auch gleich nochmal sehen, was denn da mehr noch mit passiert. Und diese Beacons, die haben auch die Joining Policy mit drin. Darf ich als externes Device überhaupt beitreten? Da gibt es dann so ein kleines Flag, Permit Join. Wenn es auf True ist, dann kann man beitreten. Wenn es auf False ist, dann hat man Pech gehabt. So, hier noch vielleicht nochmal eine ganz kurze Übersicht, wie eigentlich denn eine Kommunikation auf 802.15.4 funktioniert. Wenn ich jetzt hier vom Koordinator zum Device was senden möchte, der Koordinator hat eine Information bereit, dann schickt er ein Beacon. Das Network-Device schickt einen Data-Request, dann gibt es ein Egg, dann kommen die Daten und dann gibt es nochmal ein Egg zurück. Im Prinzip relativ simpel. Im umgekehrten Fall gibt es ein Beacon, dann möchte das Network-Device was senden, zum Beispiel zum Koordinator. Es kann auch ein anderes FFD sein, das ist jetzt egal, es geht ums Prinzip. Und dann gibt es eventuell nochmal ein Egg. Das ist auf jeden Fall sehr typisch und wird auch immer, auch bei Zigbee natürlich weiter genutzt, diese Data-Requests auf dem zweiten Layer, um Informationen zu bekommen. So, wenn ich jetzt ein Paar aufmachen will, dann gibt es, muss ich auf jeden Fall das, wie gesagt, mit einem Koordinator machen. Das Erste, was der macht, ist halt generell gucken, habe ich Energie auf dem Paar? Dann wird ein Active Scan durchgeführt, das heißt, es wird geguckt, gibt es andere Paars, die schon in dem Channel sind. Und das wird gemacht, indem man einen Beacon Request losschickt. Und dieser Beacon Request triggert halt dann alle Full-Function-Devices dazu, ein Beacon zu senden. Aus allen Paarns, die da irgendwie kommen, alle Devices, die das empfangen, schicken ihren Beacon raus und dann sieht er, oh, hier sind jetzt 20 Devices mit 12 Paarns. Dann sollte ich mir vielleicht auch einen anderen Channel nehmen. Und End-Devices, die halt relativ ressourcensparsam sein sollen, die gucken wiederum nur passiv nach. Kommt irgendwann mal ein Beacon. Das heißt, im Zweifelsfall im Beacon, einem Non-Beacon-enabled Paaren warten die eine Weile. Genau, das wird dann ausgewertet von dem potenziellen Device, was ein Koordinator ein Paaren aufmachen möchte. Dann werden noch entsprechend die Informationen geupdatet. Wenn ich jetzt eins aufmache, ich habe die Paaren-ID, ich habe jetzt die und die Joining-Policy, wird alles gesetzt in dieser sogenannten PIP. Das ist dann die Paaren-Information-Base. Und dann wird halt, wenn alles toll ist, das Paaren gestartet. Wenn jetzt ein Device reinkommen möchte, dann wird ein Channel-Scan gemacht über die bestimmten Channel. Wie gesagt, ja, gibt es einige, wird aber, kann aber auch vordefiniert sein, welche das sein sollen, wird auch noch später bei Zigbee ein bisschen eingeschränkt alles. Und je nachdem wird halt ein Active-Scan gemacht, wird ein Passive-Scan gemacht. Und dann, wenn ein Device da was gefunden hat mit einem Permit-Join, ist okay, dann geht's los. Ja, und natürlich kann man sich auch dann aus den Paaren wieder, von den Paaren wieder trennen. So, hier habe ich nochmal dann ganz kurz gezeigt, wie eigentlich der Ablauf ist, wenn ich jetzt so einen Paaren, wenn ich ja jetzt reinkommen möchte. Wir gehen mal davon aus, dass es zwei verschiedene Paarens gibt. Das heißt, ich habe auch einen Koordinator, ich habe noch einen anderen Koordinator. Jetzt schickt der, das Joining-Device schickt einen Beacon-Request los an alle per Broadcast und jetzt gibt es da die entsprechenden Beacons zurück. Dann wählt sich das Device eins aus, in dem Fall hat sich das jetzt für den Koordinator 2 entschieden und schickt einen Association-Request los. Und der Koordinator entscheidet dann, egal ob die Joining-Policy jetzt sagt ja, nein, das Association-Request, der wird eigentlich nur losgeschickt, wenn generell es schon mal möglich ist, dass man joinen kann. Aber trotzdem kann es ja sein, dass er sagt, nur will ich nicht. Und dementsprechend guckt er hier, ob das okay ist. Nach einer gewissen Zeit, die abgelaufen ist, schickt das Joining-Device einen Data-Request hin. Ja, was ist denn nun mit dir? Und dann gibt es halt die Response zurück. Und wenn die Response halt positiv ausfällt, dann steht da auch die zugewiesene 16-Bit-Adresse drin, die Netzwerkadresse quasi, und dann kann man starten. So, mehr wird erstmal hier bei IEEE 802.15.4 nicht gemacht in dem Bereich. Gibt es dazu bis jetzt erstmal noch Fragen oder irgendwelche Unklarheiten? Okay, gut, dann kommen wir jetzt zum interessanteren Teil. Da geht es dann wirklich um Zigbee. Zigbee erweitert jetzt die Funktionalitäten der Device-Types nochmal, im Sinne von, wir haben jetzt nicht nur Koordinatoren, nicht nur End-Devices, wir haben jetzt auch noch Router. Dadurch ergeben sich auch dann noch weitere Topologie. Da gibt es ja noch weitere Topologienarten dadurch, die sich daraus ergeben. Entweder halt Baum oder halt eine komplette Mesh-Topologie. Und da kann dann wirklich jeder mit jedem kommunizieren, weil halt auch dann das Routing stattfinden kann. Das heißt, selbst wenn das End-Device hier mit dem reden will, dann geht das. Genau, es gibt noch eine weitere 16-Bit-Adresse, die bei Zigbee benutzt wird, aber das ist meistens einfach die kopierte 16-Bit-Adresse von dem 802.15.4-Layer. Da machen die sich nicht wirklich viel Mühe. Auch wieder ein Koordinator, X-Device und das gleiche mit dem Parent und dem Child. Wenn ich das eigentliche Paar aufmachen will, funktioniert das grundlegend wie bei 802.15.4. Da gibt es keinen Unterschied. Wenn ich jetzt aber dem Paar beitreten möchte, da gibt es nun doch mehrere Unterschiede. Ich kann es entweder ganz normal, wie auch bei 802.15.4, mit einem Association-Request machen. Es gibt eine Rejoin-Möglichkeit. Das ist eigentlich klassisch der Fall, wenn ich schon mal in dem Netzwerk drin gewesen bin, zum Beispiel ein End-Device, legt sich schlafen, hat also dementsprechend schon die ganzen Informationen, wie zugewiesene Paaren-ID, vielleicht Netzwerkschlüssel, was weiß ich alles noch. Und jetzt ist es wieder da. Dann kündigt sich das wieder an und macht gegebenenfalls nochmal einen Rejoin-Request. Und dann ist es auch egal, wie die Policy ist, ob man joinen kann oder nicht, dann kann das Ding halt reinjoinen. Genau, da sieht man auch nochmal die Parameter, die dann schon vorkonfiguriert sein müssten. Das Parent-Device guckt trotzdem natürlich nach, ob es denn auch schon mal ein ehemaliges Child gewesen ist. Und dann gibt es noch ein Direct-Join, das ist eine sehr spezielle Form. Darauf komme ich später nochmal, wenn ich auf das Lightning-Protokoll eingehe. Und natürlich auch wieder das Leaving. Interessanter wird es dann natürlich richtig, wenn ich assoziiert bin, heißt es noch lange nicht, dass ich authentifiziert bin. Und erst wenn ich authentifiziert bin, dann bin ich wirklich Teil des Paarens. Das heißt, diese Association, die ist erstmal wirklich Layer 2 und damit ich wirklich Zigbee Layer 3 mitmachen kann, bedarf es noch einiger anderer ja, Abläufe, darauf komme ich gleich nochmal. Wenn ein Device generell vernünftig in einen ZigBee-Pan reingejoint ist, dann gibt es ein Device-Announcement, dass auch alle Devices wissen, alles klar, da ist ein neuer. Gibt es bei IEEE zum Beispiel nicht. Da hat man sowieso Probleme, denn Knoten zu erkennen. Da gibt es eigentlich, ist es immer für die höheren Layer gedacht gewesen, irgendwelche Node zu erkennen. Aber gut. Ja, authentifiziert ist ein Gerät halt erst, wenn es auch wirklich einen Netzwerkschlüssel bekommen hat, sofern Security enabled ist. Und auf diese Key-Distribution-Geschichte komme ich auch gleich nochmal. Generell, um ein Device in einen PAN reinzubringen, diesen Begriff nennt man Commissioning. Darunter versteht sich einfach, dass es dann komplett konfiguriert wird, von dem PAN-Koordinator zum Beispiel, die ganzen die Adressen bekommt und Schlüssel und ja, direkt dann richtig anfangen kann zu arbeiten im Prinzip. Ja, beim Leaving gibt es noch spezielle Mechanismen, dass ich zum Beispiel sagen kann, du sollst joinen, deine Child-Device können aber drinbleiben. Man kann einen Device dazu zwingen, wirf alle deine Child-Device ab, du kannst drinbleiben oder halt beides. Gibt es halt dann mehrere Möglichkeiten. Genau, das hatte ich schon. Ja gut, DNIP ist dann einfach nur Network Information Base, wo dann halt auch wie Netzwerkadresse, Schlüssel und sowas eingespeichert sind. Die Neighbor Table, das ist ganz interessant, die kann man auslesen und da ist drin eingetragen, welche Devices sind alle in dem Umfang von dem einen Device, welche kann ich direkt mit einem Hop erreichen. Das heißt, wenn ich dann mir so ein, wenn ein Device jetzt anfangen möchte, mal sich so eine Struktur, so einen Baum aufzubauen, wie ich wen über wen erreichen kann, dann ist es genau eine gute Möglichkeit, sich durchzuhangeln und immer weiter zu pollen, bis ich irgendwann mal alle Devices durch habe. Ja, es gibt natürlich dementsprechend auch das Routing und Routing Tables. Kennt man ja aus anderen Netzwerken. Interessant ist die Metrik hier. Heißt einfach Kosten 1 bis 7. Such dir aus, wie teuer das ist. Das kann jeder Hersteller für sich selbst entscheiden. Der eine sagt, der Pfad ist teuer, das kostet eine 1. Der andere sagt, das ist eine 3 mindestens. Das ist, kann man nicht viel zu sagen. Es ist halt total left to the implementer. Ja, und das Routing ist halt auch im Prinzip ganz klassisch, wie es funktioniert bei anderen Protokollen. Route Discovery ist auch ganz interessant, das heißt, wenn ich irgendwo auf einmal eine Nachricht bekomme von einem Device, was ich gar nicht kenne, dann will ich vielleicht wissen, wo ist das Device, dann kann ich eine Route Discovery starten und dann kriege ich im Prinzip zurück, ja?
Mal eine Frage zu dem größeren, du beschreibst ja jetzt die Anwendungsfälle, die da möglich sind, kannst du ganz kurz, damit ich da eine bessere Vorstellung habe, motivieren, wann man das jetzt typischerweise einsetzen würde, das ZigBee-Protokoll? Oder?
Ja, das ist halt generell für Bereich Heimautomatisierung zum Beispiel zulässig. Und wenn du halt, das Interessante ist halt erst im Application-Layer. Da kannst du dann wirklich sehr flexibel sein und ganz viele Device-Klassen spezifizieren und die sollen halt alle miteinander interoperabel sein. Mhm. Das heißt, wenn ich wirklich richtig ressourcenarm sein will oder wirklich sparsam sein will, dann würde ich halt eher auf IEEE 802.15.4 setzen. Muss natürlich auch viele Abstriche machen. Wenn ich aber möglichst flexibles, out-of-the-box funktionierendes Heimautomatisierungspan haben möchte, dann ist ZigBee eine Möglichkeit.
Okay, der Grund, warum ich gefragt habe, ist, du gibst jetzt hier ein Routing-Table und so und wenn ich mir das jetzt zu Hause vorstelle, sag, wenn ich zu weit springe, ja. Wenn ich mir das zu Hause vorstelle, dann ist das ja ein relativ kleiner Umfang, sag ich mal. Mhm. Und ich sehe bisher noch nicht, warum ich da sowas wie Routing haben möchte, nur damit mein Kühlschrank mit meiner Glühbirne sprechen
da
kann oder so.
Da ist halt genau dieser Punkt hier interessant. Gut, beim Kühlschrank ist jetzt gerade schlecht, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen PAN hat mit verschiedenen Sensoren, dann sind die Sensoren nicht unbedingt immer an der gleichen Stelle. Das heißt, das wechselt man die Position und dann will ich nicht erst eine halbe Stunde warten, bis das PAN sich wieder erholt hat, bis ich dann trotzdem das Device irgendwann wieder finden kann. Dafür gibt es dann halt genau die Mechanismen, dass ich dann, das nennt sich auch Self-Healing, dass ich dann trotzdem wieder alle Knoten erreichen kann. Also sonst hat man halt das Problem, dann wird gesendet gleich an die alte Adresse. Oh, ist nicht erreichbar. Tja, was mache ich jetzt? Ist blöd. Okay.
Ja, ich habe dann auch gleich mal eine Frage zu den Neighbor Tables. Ja. Bezieht sich das nur auf den Koordinator? Also dass die Clients sozusagen beim Koordinator anfragen können, sag mal, wen siehst du eigentlich alles?
Nee, bei jedem Full-Function-Device.
Ah, okay. Alles klar. Ja, das war schon die Frage. Okay.
Ja. Das soll halt wirklich, nehme ich vielleicht ein bisschen was vorweg, nicht alle Devices nutzen letztendlich diesen Self-Healing-Mechanismus, den Zigbee zur Verfügung stellt, durch diese dynamischen Route Discoveries, aber das ist halt wirklich sehr interessant, wenn ich halt mal einfach die Sensoren woanders hinpacken möchte und sie trotzdem noch erreichbar sein sollen. Kann natürlich trotzdem mal 3 Sekunden dauern, bis sie sich gefunden haben. Dann gibt es noch spezifische Netzwerkbefehle. Habe ich jetzt in der Vollständigkeit, habe ich hier angeführt, weil ich noch auf die speziellen Application-Layer-Befehle eingehe. Und da ist halt auch sowas dann eingetragen wie ein Link-Status, dass zum Beispiel alle 15 Sekunden ein Device von sich aus selber sagt, übrigens, meine Kosten, wenn ich jetzt ein Paket reinbekomme von dem Device und muss es rausschicken, dann sind meine Kosten so und so, dass dann andere Device ihre Routing-Table up-to-date halten können oder einfach wissen, das Ding ist noch da. Das ist ja auch ganz wichtig zu wissen. Ja, unterstützt wird Multicast, Broadcast und Unicast. Also ist eigentlich auch alles dabei, was man braucht. So, und jetzt kommen wir zum Application Layer. Der ist, ich weiß nicht, ob das jetzt, ja, sehr interessant. Ist im Prinzip, hier unten kommt dann halt der Netzwerk Layer. Und der Application Layer im Ganzen ist halt so aufgebaut, dass ich erstmal noch so eine Mittelschicht habe, so ein Application Support Layer. Wo auch unter anderem dann Device-Informationen bezüglich der Schlüssel eingetragen sind. Dafür gibt es dann diese Application Support Layer Information Base. Diese ist wiederum verbunden mit dem Application Framework. In dem Application Framework finden sich die einzelnen Applikationen drin. So, und jetzt roll ich das Pferd nochmal von hinten auf. Diese Applikation hier zum Beispiel, das kann jetzt irgendeine Art von Lichtsteuerung sein. Also man nimmt sich jetzt das Beispiel hier so eine Lampe und dann habe ich hier im Prinzip die Applikation Licht, sage ich einfach mal. Diese Applikation ist über ein gewisses Interface, in dem Fall zum Beispiel Endpoint, so heißen die Dinger, 240, verbunden und stellt verschiedene Kommandos zur Verfügung, wie zum Beispiel Licht an, Licht aus, Helligkeit hoch, Helligkeit runter, Farbe grün, Farbe rot. So können die Kommandos, die von der einen Applikation kommen, zum Beispiel von der Fernbedienung, gehen hier unten durch den Netzwerkler, kommen nach oben an, sieht alles klar, ich muss zum Endpoint 240, muss die und die einen Befehl ausführen und geht in die Applikation rein. Warum das Application Framework auch heißt, jeder kann sich seine eigene Applikation schreiben. Dann gibt es auch, die funktionieren, um diese zu standardisieren, diese Applikationen, gibt es diese gewissen Profile, was jetzt zum Beispiel Lightlink oder Heimautomatisierung ist. Und die definieren im Prinzip einfach Schnittstellen, an die ich mich halten muss. Und dann weiß jedes andere Device, alles klar, der hat auf dem Endpunkt, hier auf dem Endpoint 240, ist eine Lichtapplikation, der kann auf jeden Fall das, das und das unterstützen. Ich kann diese ganzen Dinge auch noch genau auslesen, wenn ich möchte, dass ich wirklich genau weiß, was er kann. Oder hier ist jetzt die Applikation Thermostat, der weiß ich, alles klar, an, aus oder gibt mir einen Temperaturwert zurück. Dann gibt es das Zigbee Device Object. Da ist im Prinzip drin gespeichert, bin ich ein Router, bin ich ein Enddevice, bin ich ein Koordinator. Gibt da auch dann natürlich ein Interface zu den anderen Layern. Aber hier kann ich halt nicht wirklich drauf zugreifen. Da kann ich nicht einfach sagen, ich schicke dir jetzt einfach mal ein Kommando, was den Netzwerk hier aktualisiert. Das geht halt nicht. Ich kann also nur auf diese Bereiche hier zugreifen. Dann gibt es einen Security Service Provider. Ist einfach so eine generelle Dienstleistung, sage ich mal, für alles, was mit dem Application Layer zu tun hat, ist ja auch noch mit in den Netzwerk Layer eigentlich rein, kümmert sich halt einfach um den Verschlüsselungsalgorithmus letztendlich. Also nicht um den Algorithmus, sondern verschlüsselt denn die Pakete. Und irgendwelche Key Establishment Funktionen werden halt ursprünglich von dem Device Object immer dann ausgeführt. Was auch sein eigenes Profil hat. Das Zigbee Device Profile. Aber das werdet ihr gleich, vor allen Dingen in den Demos wird es noch ein bisschen klarer werden auf jeden Fall. Genau, diese Schnittstellen zur Applikation hin heißen, wie gesagt, Endpoints. Wenn ich jetzt aber wirklich eine bestimmte Funktionalität aufrufen möchte, wie Licht an, Licht aus, dann muss ich halt dann sind das sogenannte Cluster, die ich anspreche. Dann habe ich zum Beispiel den Level Control Cluster. Und da kann ich halt heller, dunkler, aus, an. Aus-An-Cluster gibt es auch und halt auch ein RG-Licht-Cluster, wo ich dann wirklich eine Farbe einstellen kann. Man kann auch kombinieren, wenn ich sage, Licht dunkler, 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 dunkler. Irgendwann ist aus. Und dann weiß der alles klar, jetzt muss ich ausmachen, also wird dann der Auscluster angesprochen. Ja. Genau, kommen wir zum Thema Security. Generell gibt es ganz reguläre Verschlüsselung auf dem Netzwerk-Layer und auf dem Application-Layer. Zusätzlich noch zu den Message-Integrity-Codes. alles wird verschlüsselt mit dem AES-Wort 28 oder kann verschlüsselt werden. Gibt auf jeden Fall für Zigbee nur diesen vorgesehenen Standard. Und die wichtigste Komponente eigentlich, wenn ich so ein gesichertes PAN aufmachen möchte, ist das Trust Center. Das Trust Center ist eine zentrale Security Management Einheit und die regelt alles. Das heißt, wenn jetzt irgendein Device joinen möchte, in ein PAN rein, dann macht das einen Association Request zum Beispiel als erstes und dann willst du einen Netzwerk-Key bekommen. Den Netzwerk-Key kriegt es aber erst, wenn das Trust Center sagt, ja, du darfst. Genauso wie das Trust, es gibt mehrere Möglichkeiten, gibt mehrere Möglichkeiten, einen Key zu verschlüsseln, zu distributen, zu verteilen. Abhängig vom Security Mode, da gibt es den High Security Mode und den Standard Security Mode. Standard Security Mode ist im Prinzip irrelevant, weil heißt einfach nur, kann auch unverschlüsselt versendet werden. Ist jetzt nicht so wichtig. Aber im High Security Mode, Standard Security Mode heißt entweder komplett unverschlüsselt oder ich kann über diese beiden Keys was machen. Es gibt den Link-Key, es gibt den Master-Key und es gibt einen Netzwerk-Key. Den Netzwerk-Key möchte ich letztendlich haben. Neben dem Master-Key gibt es auch noch den Trust-Center-Master-Key und den Trust-Center-Link-Key. Das heißt, ich habe im Prinzip 5 verschiedene Keys in dem PAN zur Verfügung. Die einfachste Variante ist, wie gesagt, den Netzwerk-Key einfach unverschlüsselt zu versenden. Möglichkeit Nummer 2 ist, dass ich einen Link-Key habe von dem Trust-Center, in dem Fall, von dem ich den Key bekomme, und der verschlüsselt das Kommando Transmit Key oder Transport Key, ja, gibt es halt auch so einen extra Netzwerkbefehl dafür, wird verschlüsselt denn. Und dann gibt es noch einen Master Key. Da wird dann von dem Master Key erstmal ein Link Key abgeleitet und dann daraus nochmal ein spezieller Key wiederum abgeleitet und dann wird erst die Verbindung in Kraft treten. Ja, und wenn ich halt falsch konfiguriert bin, dann kriege ich irgendwie dreifach verschlüsselten Key, kann damit nichts anfangen und wenn ich nicht nach 3 Sekunden authentifiziert bin, bin ich halt auch dann wieder rausgeschmissen aus dem PAN. In den meisten Fällen gilt man als authentifiziert, sobald man einen Netzwerk-Key erfolgreich bekommen hat und dementsprechend auch sein eigenes Device-Announcement losschicken kann. Ganz interessant ist es, im High-Security-Mode muss man noch eine extra Authentifizierungsphase durchgeführt werden. Das heißt, obwohl ich den Netzwerk-Key schon erhalten habe und vernünftig entschlüsseln konnte, muss ich mich nochmal speziell authentifizieren an mein Parent-Device. Und wenn das halt auch nicht in einer gewissen Zeit funktioniert, bin ich auch weg vom Fenster. Also interessant ist, ich habe ja trotzdem den Netzwerk-Key. Ich kann trotzdem die ganze Zeit mitsniffen und horchen, was da passiert. Soll das Parent-Device auch sagen, ich bin nicht Teil des PANs, ich kann da trotzdem mithören. Der Netzwerk-Key wird ja nicht automatisch deswegen geändert. Ja, eine von den Assumptions, die vorgenommen worden sind bezüglich der Key-Verteilung war, naja, auch wenn wir jetzt den Netzwerk-Key unverschlüsselt übertragen, wir gehen einfach mal davon aus, dass in dem Fall denn wir machen ein bisschen weniger Sendeleistung und da wird ja sowieso keiner horchen und dann heißt es halt, ist halt trotzdem sicher. Also nicht wirklich praktikabel. Genau. Ja, hier habe ich einfach nochmal ganz kurz ein Beispiel gebracht, wie man jetzt einen Key bekommen kann. Also hier, das Child assoziiert sich an das Parent-Device, alles schick. Dann gibt es ein Update-Device-Kommando an das Trust-Center. Das Trust-Center entscheidet, darf der überhaupt in meinen PAN rein oder nicht. Und wenn ja, dann wird jetzt zum Beispiel der Secured-Link-Key rübergeschickt. Der versendet das zum Beispiel wiederum unverschlüsselt. Dann habe ich aber den Link-Key hier schon mal. Und dann kommt der Secured Network Key und der ist hier mit dem Link Key verschlüsselt und dann kann ich ihn entschlüsseln und damit gelte ich als authentifiziert. Aber da gibt es, wie gesagt, noch ganz andere Möglichkeiten. Ich habe auch eigentlich zu fast jeder Möglichkeit irgendwie ein Bild. Das heißt, wenn irgendwie Bedarf nochmal ist, dann kann ich das auch nochmal genauer zeigen. Ja, hier ist nochmal so eine schöne Übersicht, was eigentlich möglich ist, wie ich über welchen Weg an welchen Key rankommen kann. Also zum Beispiel, ich habe jetzt im Bereich High Security, dann habe ich den Master Key vorkonfiguriert, dann wird so ein extra Algorithmus ausgeführt, mit dem ich dann im Prinzip einen Link Key bekomme und mit dem Link Key kann ich dann im Prinzip den verschlüsselten Netzwerk Key entschlüsseln. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, hier Standard Security, No Key, ich kriege Netzwerk Key und fertig oder ich kriege den Link-Key unverschlüsselt zugeschickt. Interessanterweise gibt es auch im High-Security-Mode die Möglichkeit, dass der Master-Key einmal unverschlüsselt gesendet wird. Aber was letztendlich wirklich davon gemacht wird, hängt immer ab, wie ist das Trust-Center konfiguriert. Und es gibt keine Möglichkeit auszuhandeln. Ja, ich kann das aber nicht, können wir das denn vielleicht so machen? Gibt es nicht. Das heißt, entweder beide Devices sind gleich abgestimmt oder man hat keine Chance, ins PAN reinzukommen. So, ich habe ja gerade schon was von Profilen erzählt gehabt, wie zum Beispiel jetzt Lightlink oder Heimautomatisierung. Jedes Profil hat seine eigene Profil-ID, womit die halt unterschieden werden können. Ist wie gesagt einfach eine Standardisierung, wie ich dann entsprechende Cluster oder Endpoints benutzen kann, was sie für Funktionalitäten haben. Es gibt Public Profiles, die halt extra zertifiziert sind von der Zigbee Alliance. Dazu gehört zum Beispiel Zigbee Lightning, Home Automation, Smart Energy, wo auch dann Smart Meter mit angeschlossen werden können, was gar nicht so unpopulär in Amerika zum Beispiel ist. Building Automation, Healthcare, da gibt es eine ganze Menge an Profilen. Und es gibt proprietäre Profile. Da kann also jeder Hersteller, wie gesagt, oder jede andere x-beliebige Person kommen und sagen, ich möchte gerne auch ein Profil machen. Aber da ist ja nicht mehr gewährleistet, dass sie wirklich interoperabel sind miteinander. So, dann stelle ich euch noch kurz das Home Automation Profil vor. Das gilt als Superior Profile, das ist einfach so das Dachprofil, sage ich mal, wo auf jeden Fall alle anderen Profile mit sich ranconnecten können und diese Art von Paaren unterstützen. Es gibt hier verschiedene Device-Klassen, die spezifiziert sind. Es ist halt Licht, Switche, Thermostate. Die entsprechenden Cluster, die Funktionalitäten bereitstellen, ist halt zum Beispiel Level Control oder Color Control. Das sind die primären Channel. Warum die als Best Practice deklariert sind, kann ich nicht sagen. Steht einfach so drin im Standard. Wir haben hier auch die Möglichkeit der Frequenzagilität. Und das Interessante ist, dass der vorgefertigte Trust Center Link Key, um ins PAN reinzukommen, ist das im Prinzip als ASCII. Das heißt, der ist komplett bekannt. Der ist auch so im Standard drin. Jedes Device kann sozusagen sich ohne Probleme ranconnecten, wenn die Policy es erlaubt. Das heißt, wenn das Permit Join Flag zum Beispiel auf True gesetzt ist. Aber generell kann ich so erstmal versuchen, über den Trust Center den den Netzwerk-Key zu bekommen. Bei Lightlink sieht das alles ein bisschen anders aus und ist auch ein bisschen komplexer als Home Automation. Es gibt hier auch deutlich weniger Primary Channels. Das heißt, ein Lightlink-Device versucht in erster Linie auf diesen Channel irgendwie einen PAN aufzubauen oder einen PAN zu finden, wenn ich mich ranconnecten möchte. Laut Standard ist es so vorgeschrieben, wenn ich nichts finde auf dem PAN und ich möchte gerne unbedingt joinen, dann soll ich auf die Secondary Channel zurückgreifen und das sind genau alle anderen. Aber wie sich jetzt selbst bei den kommerziellen Produkten gezeigt hat, interessieren die Secondary Channels nicht. Das ist ausschließlich die Primary Channels, wo sie sich befinden. Naja, Lightlink ist exklusiv für Lichtsteuerung spezifiziert worden und bietet dementsprechend noch ein paar mehr Funktionalitäten an, was jetzt das Color Control angeht. Ich kann zum Beispiel nicht nur, setze die Farbe X, sondern ich kann irgendwie durchsweepen irgendwelche Farben. Ich kann den langsam ausgehen lassen und dabei irgendwie auch noch rumsweepen in den Farben. Ich kann da irgendwie ganz viele verschiedene Sachen mitmachen. Switche und Lichtdevice werden natürlich spezifiziert. Also hier zum Beispiel mal so ein Switch. Da hinten schon an so eine kleine Lampe. Interessanterweise gibt es hier kein PAN in dem Netzwerk. Kein Koordinator in dem PAN. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich denn eigentlich reinjoinen? Wie wird denn eigentlich ein PAN überhaupt erstellt? Und hier geht man genau den umgekehrten Weg. Hier sagt man jetzt nicht, der Koordinator sagt, okay, du darfst rein, sondern ein Enddevice sagt, du machst jetzt einen PAN auf und du gehst jetzt in das PAN rein und du auch. Das nennt man dann in dem Fall Touchlink Commissioning. Und da ist es halt dann echt so, dass ich mit der Fernbedienung einfach irgendwo hingehen kann. Du machst einen PAN auf, du, fertig. Und das PAN steht. Es gibt dementsprechend auch keinen wirklichen Mechanismus zur Key Distribution. Das heißt, es ist alles, die Sicherheit ging davon aus, dass es im Prinzip zwei Keys gibt. Entweder mit dem einen Key oder mit dem anderen kann ich mich mit dem Netz reinverbinden und oder halt nicht. Wenn diese Keys nicht bekannt sind, hat man halt ein Problem. Der Master Key ist geleakt worden, der ist raus. Werde ich hier dann auch demonstrieren, dass man dann auch mit eigentlich kriegt den Master Key und den Link Key, die sind halt unbekannt und kriegen halt nur Leute, die in der Zigbee Alliance sind und da ein NDA unterschrieben haben und extra Developer sind, nur die kriegen halt Zugang zu den Keys. Und entweder kann ich halt mit einem Master Key mich ranconnecten, wobei der Mechanismus, wie der Master Key hier definiert und verwendet wird, nicht mehr ganz konform ist mit dem, wie es der eigentliche Zigbee-Standard wie es der vorsieht. Das funktioniert ein bisschen anders und der Link Key ist im Prinzip einfach nur, wenn ich jetzt einen Lightlink Pan habe und ich möchte gerne, dass irgendein anderes Device aus dem Home Automation Pan zum Beispiel mit reinkommt und es kennt nicht den Master Key, vielleicht kennt es ja den Lightlink Link Key, dann kann es so vielleicht auch noch mit reinkommen. Ja, und dementsprechend gibt auch natürlich das Device vor, was jetzt zu machen ist, ob der Master Key oder der Link Key. Und ganz interessant ist, dass der Lightlink-Standard es auch wirklich vorsieht, dass ich Device aus anderen Paaren rausklauen kann. Das heißt, ich habe jetzt einen Paar, oder der Nachbar hat einen Paar und hat dann da seine Lampen, dann kann ich einfach hingehen, klick, 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 jetzt sind es meine Lampen. Die Idee dabei ist, dass ich also einfach nur Klick machen, damit ist natürlich nicht getan. Die Idee ist, dass ich im Prinzip mal alles abscanne, was gibt es so an Paaren, was gibt es so an Device. Und dann wird halt anhand der RSSI, dem Wert, wird geguckt, bist du hoch genug, bist du nicht hoch genug. Und erst wenn es wirklich so einen Schwellwert überwunden hat, dann wird dieser Mechanismus ausgelöst, dass ich im Prinzip das Device rausziehen kann. Auf Deutsch, ich muss halt wirklich nah rangehen, um das Device zu bekommen. Ich kann nicht von hier hinten die Lampe vom Nachbarn triggern. Man kann das natürlich umgehen, indem man einfach mit genügend Sendeleistung hämmert. Aber ja, es ist natürlich sehr interessant. Wenn auch irgendwelche, wo unterwegs ist oder sowas, klick, jetzt ist es meine Lampe, fertig. Ja, es gibt kein Trust Center und trotzdem haben wir auch die Möglichkeit der Frequenzagilität. Das heißt, wenn irgendwie rausgefunden wird, das Paar ist zu überflutet mit Störungen, dann gehen wir woanders hin. Ah, hier habe ich nochmal dieses Touchlink Commissioning gezeigt in seiner vollen Ausführung. Also der Initiator zum Beispiel schickt erstmal einen Scan-Request raus, Broadcast, an alle Devices, in allen Paaren, auf allen Channeln, alles was geht, gib mir alles, was du hast. Dementsprechend kommen halt auch viele Responses zurück und dann entscheidet der Initiator, okay, wen nehme ich denn jetzt? Zum Beispiel anhand der des RSSI-Wertes. Und dann wird nochmal eine extra Request losgeschickt, was kannst du eigentlich genau? Und dann mit dem Device Information Request, mit dem Identifier Request wird dann zum Beispiel, okay, jetzt soll derjenige, der jetzt die Lampe ausgewählt hat, natürlich wissen, welche Lampe habe ich jetzt wirklich ausgewählt. Wenn ich jetzt zwei Lampen ineinander habe und ich klicke auf die Taste, dann weiß ich ja nicht, für welche hat er sich jetzt entschieden. Und dann soll die im Prinzip irgendeine Art von Kennzeichnung geben in Form von Blinken oder irgendwas anderes. Das geht in ein paar Sekunden und dann kann ich halt im Prinzip das Ding auch einfach resetten. Dafür brauche ich nicht mal einen Key. Das heißt, auch ohne Key kann ich einfach hingehen, klack, weg. Und wenn ich halt den Key habe, dann kann ich halt auch sagen, du kommst in meinen Pan rein oder mach mein eigenes Pan auf, je nachdem. Das weiß das entsprechende Enddevice dann schon, ob ich es schon selber Device hat in dem Pan drin oder nicht. Und ja, ganz interessant ist auch noch hier drauf. Ja, hier habe ich jetzt mal das nochmal in zwei verschiedene Schichten aufgeteilt. Einmal halt der wirklich Application Layer, wo dann halt diese ursprüngliche Scan Request getriggert wird. Dann der Network Layer. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne, dass du joinst, dann wird es losgeschickt. Dann wird hier Network Join Request an das Target geschickt. Der rödelt hier sein Ding durch, schickt ganz normal einen Leave Request. Oder ist kein Request, schickt einfach ein ganz normales Leave Kommando. Ich gehe aus meinem alten Pan raus, geht in das neue Pan rein, hat von dem natürlich schon die ganzen Parameter mitbekommen, wie Key und Pan-ID und dann ist er drinne. Interessant ist, der Mechanismus, wie ich so ein Pan ursprünglich aufbaue, das heißt, wenn ich jetzt nackt bin, wenn ich jetzt nichts habe und ich will jetzt mit der Fernbedienung ein Pan aufmachen, dann gehe ich irgendwo hin, klick, die handeln sich dann ein paar Parameter aus, wie Pan-ID, Und dann sagt das Target-Device, okay, alles klar, mache ich. Geht entsprechend vielleicht aus dem alten PAN raus, kommt wieder rein ins neue PAN, ist da. Und dann schickt der wiederum einen Rejoin-Request. Darf ich jetzt auch bitte beitreten? Das heißt, der wird einfach nicht als, okay, ich bin hier zuerst gewesen, sondern der sagt, mach einen PAN auf und lass mich dann rein. Und das ist dann auch wiederum dieser Direct-Join-Mechanismus. Sobald der hier das PAN aufgemacht hat, wird im Prinzip auf den höheren Layern ein Direct-Join ausgeführt und damit weiß das Device, alles klar, wenn das jetzt mit dem Rejoin ankommt, dann darf der auf jeden Fall rein. Nee, ich kann ihn nicht einfach denn das verbieten, reinzukommen, nachdem ich da extra schon das alte PAN verlassen habe. So, hier ist nochmal auch dargestellt, warum das eigentlich sich unterscheidet. Der Schlüsselaustausch zum normalen ZigBee. Bei dem ZigBee-Schlüsselaustausch wird eigentlich so ein spezielles Protokoll abgefahren. So ein bisschen ähnlich ist es wie der Ach Gott, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Okay. Jedenfalls, da wird sich halt richtig ein Schlüssel ausgehandelt mit einem speziellen Protokoll. Und hier ist es halt so, dass ich den Master Key habe, der wird in so eine AES-Funktion reingeschmissen und dazu kommen halt noch Transaction ID und Response ID. Transaction ID ist die, mit der ich eigentlich, wenn ich jetzt sage, hier Scan Request, dann wird eine Transaction ID generiert, eine Random Nummer, die ist 32-Bit und der Empfänger erstellt eine Response ID, die ist auch 32-Bit. Und die macht aus 32 macht 64, das macht er hier auch nochmal, packt die zusammen. Und das wird dann im Prinzip genommen, um den mit dem Master Key. Das wird verschlüsselt, geht in die nächste Encryption-Phase rein und das wird dann wiederum genommen, was hier reinkommt, um den Netzwerk-Key zu verschlüsseln. Und auf umgekehrter Weise funktioniert das ganz genauso. Das heißt, wenn hier wirklich der Master Key nicht bekannt ist, kann ich nichts machen. Der Link-Key, den ich erwähnt hatte, ist einfach nur Beacon-Request, Beacon-Response, Transport-Key-Command, alles komplett verschlüsselt mit dem ganz normalen Link-Key. Da ist nicht viel Intelligenz dahinter. So. So? Okay. Gut. Dann würde ich sagen, ich habe ein paar Demos vorbereitet. Habt ihr erstmal noch generelle Fragen, irgendwas unverständlich? Trust Center, Netzwerk-Key, Netzwerkadresse?
Hey, du hattest vorhin erwähnt, mit Sensor zum Beispiel rumlaufen, mit dem Rerouting und Healing. Verstehe ich das dann richtig, dass es zum Beispiel in einem großen Warenhaus, wo irgendwie Roboter rumfahren oder sowas, eher ungeeignet ist, wenn die konstant irgendwie Kontakt verlieren und so weiter, weil dann ZigBee zu langsam ist, das wieder aufzubauen?
Ja, das ist auch alles so ein bisschen left to the implementer. Also es kann halt sein, einige Hersteller sagen, wir machen das gar nicht, warum auch immer. Andere Mechanismen dauern halt ein paar Sekunden. Aber wenn du natürlich so eine krasse Fluktuation da drin hast, kann ich nicht sagen, ob das irgendwie ausreichend ist dafür. Aber ich glaube, dann benutzt du für sowas auch nicht mehr ZigBee. Das ist dann zu ganz andere Anforderungen einfach.
Moment. Gibt es eigentlich Hersteller, die die Authentifizierung implementieren?
Ich habe noch keinen gesehen. Also es ist wirklich in dem Sinne immer Standard-Security-Mode, weil nur im High-Security-Mode wird halt diese extra Authentifizierungsphase nochmal durchgeführt. Und obwohl wir hier auch einen Master-Key haben, der eigentlich nur im High-Security-Mode ist, sind wir anscheinend nur im Standard-Security-Mode, weil es gibt keine Authentifizierungsphase. Das heißt aber nicht, dass es es gar nicht gibt. Ich weiß nur von nichts.
Eine zweite Frage ergibt sich mir. Wie viel von dem Protokoll ist in den Chips in der Regel drin? Und wie viel...
Du meinst Profile?
Nee, also dass die Profile pro Chip implementiert sind, ist mir schon klar. Aber wie viel... von der ganzen Logik für auf Mac, also auf Layer 1 und 2 ist im Chip drin. Und wo fängt die Programmlogik an? Wahrscheinlich irgendwo im vierten, im Application Layer?
Genau, nur im Application Layer. Das heißt, IEEE 802.15.4, ZigBee Netzwerk Layer, ist halt immer drin. Und in den Application Layer kommt dann halt nochmal dieses Profil rein, was dann jeder Hersteller da auch seine eigene Applikation mitschreiben kann. Hast du eine Frage, oder? Achso. Gut. Dann trinke ich erstmal was. Bevor ich zu den Demos komme, wollte ich euch noch ganz kurz zeigen, was ich überhaupt denn vorbereitet habe. Der größte Teil, den ich hier habe, sind irgendwelche Development-Devices, die zum Testen gedacht sind und zum Programmieren. Kommerzielle Devices habe ich jetzt im Prinzip nur die richtige Hue, die Philips Hue, eine Living Colors, die auch das Lightlink-Protokoll unterstützt. Und ja, gut, da komme ich, bin ich ja gerade dabei. Genau, ich habe einfach mal Decon-Stick genannt. Eigentlich heißt er ganz anders, aber ich habe irgendwie mich mit dem Begriff irgendwie angefreundet. Das ist im Prinzip von Dresden Elektronik, ist es ein Stick, der extra für so ein bisschen visuelles Pan-Sniffing gedacht ist. Das heißt, ich stecke das Ding ran, kann eine GUI aufmachen und kann dann richtig schön sehen, welches Device ist mit welchem Device verbunden, kann auch mir richtig angucken, was für Cluster benutzt der. Das heißt, welche Funktionalitäten kann ich da aufrufen, Licht an, Licht aus, und kann dann wirklich so auf der GUI da rumklicken, jetzt mach mal das Licht an, jetzt mach das Licht aus. Der NXP-Dongle ist im Prinzip jetzt in dem Setup dafür gedacht, einfach nur als Sniffer, um halt wirklich auch Wireshark sich die einzelnen nicht Protokolle, sondern die einzelnen Pakete anzugucken, wirklich bis auf die Bit-Ebene runter. Dann haben wir die ganz normalen NXP-Module, die Teil des von so einem ganz großen Evaluation-Kit sind. Das ist hier unterteilt. Das ist im Prinzip, sind es nur kleine Transceiver-Module, wo die eigentliche komplette Software mit drauf ist. Wo halt dann im Prinzip gesagt ist, ich bin jetzt ein Lightlink-Router, Licht-Device oder ich bin ein Home-Automation-Koordinator. XBs, das kennen wahrscheinlich einige von euch, oder vielleicht, weiß nicht. Die sind einfach auch im Prinzip, kann man als Koordinator benutzen, man kann irgendwelche seriellen Daten reinschmeißen, dann kommen die da auf der anderen Seite raus. Ist im Prinzip so ein seriell zu Zigbee-Konverter. Aber die haben halt richtig Zigbee drauf, also die drauf implementiert, die werde ich halt als Koordinator einsetzen. Hier ist kommerzielle Produkt, ist die Hue Bridge mit der Hue Bulb. Eigentlich ist es halt so gedacht, dass ich die Hue Bridge habe, dann meine Bulb anschließe und dann kann ich mit dem Handy auf der Hue-App dann im Prinzip da die ganzen Einstellungen durchführen, wie an, aus, sweepen, Licht, bunt oder nicht. Hier sieht man nochmal das komplette Dev-Board, da ist im Prinzip hier der Transceiver drauf, wo das eigentliche Software drauf läuft. Hier ist so ganz viel Schnörkelei drumherum und auf dem Arduino-kompatiblen Header ist nochmal so ein in dem Fall jetzt für Licht, da habe ich hier nochmal drei weiße LEDs und eine RGB-LED. Da kann ich auch einfach dann sagen, wenn ich jetzt sagen würde, hier dein Lichtcluster, mach mal Licht an, dann geht halt diese RGB-LED zum Beispiel einfach an. Ist halt im Prinzip, das war das mal. Ganz interessant ist vielleicht noch, wie der Sniffer funktioniert. Das ist halt einfach dieser USB-Dongle und da läuft im Prinzip einfach nochmal so ein Sniffer-Server. Und der schickt mir im Prinzip auf dem Loopback-Interface die einzelnen Protokolle als UDP. Und die sind halt dann im Prinzip, da ist dann halt das Zigbee drin. Und Lightlink definiert oder nutzt einen bestimmten Color Space. Das ist nicht der RGB Color Space, sondern der heißt CIEXY Color Room. Und er unterscheidet sich halt, dass er nicht dreidimensional ist, sondern zweidimensional. Das ist hier im Prinzip mal dargestellt, der gesamte Color Space, der möglich ist, habe ich aus Wikipedia. Und jetzt ist es so, dass die Devices doch ganz unterschiedliche Farben unterstützen. Da kann man sich auch die Werte rauslesen, die XY-Koordinaten jeweils. Und dann sieht man, okay, das kleine Dev-Board ist sehr sportlich, was das hier anbelangt, mit dem ganz großen Dreieck. Die Hue wiederum unterstützt halt nur das kleine Ding hier. Und das ist das, was eigentlich vorgesehen ist vom Standard. Das heißt, der ist sehr großzügig. Aber sehr interessant ist auf jeden Fall, dass man hier sieht, gut, jetzt hier vielleicht nicht so, aber im Praktischen auf jeden Fall, die ist nicht wirklich in der Lage, ein tolles Grün-Gelb darzustellen, weil das, glaube ich, zwar ganz komisch. Gut, Setups habe ich jetzt im Prinzip mir drei überlegt. Ich mache einmal ein komplettes Lightlink-Paar, wo alle Devices drin sind, die ich reinbringen kann. Ich zeige einmal den Stealing-Mechanismus und ich mache dann mal im Home-Automation-Paar auf. Ja. Dann muss ich jetzt nur kurz neu starten. Es gibt hier einige technische Probleme mit dem Beamer. Für die Präsentation war das denn sinnvoll. Ja, ich zeige doch am besten einfach mal direkt das Stealing. Das ist vielleicht am interessantesten. Also hier habe ich jetzt schon mal verbunden die Living Colors. Kann ich hier drehen, Farben einstellen. Jedes Drehen, jedes kleine Knacken, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht hört, ist im Prinzip, sende ein Kommando, Farbe jetzt die Richtung, Farbe jetzt die Richtung. Ja. Ist auf jeden Fall hiermit verbunden. Ist ein alter Laptop, der braucht ein bisschen. Ja, trotzdem brauche ich.
Zwar keine Frage, aber ich würde noch was zu Danimos Frage sagen, solange wir warten. Also vielleicht, das Ganze kommt einem halt jetzt sehr komplex vor, wenn man an Home Automation denkt. Aber wie gesagt, wie Stefan sagte, das kommt, wird halt auch zum Zählerablesen benutzt, aber auch in den USA zum Beispiel. Jeder Parkscheinautomat hat sowas drin, dann fahren da Autos rum und sammeln die Informationen drahtlos ein, wie voll dieser Automat ist. Und das wird eigentlich für, also vor allem außerhalb von Europa für so ziemlich alles benutzt, was man drahtlos auslesen möchte. Das heißt, diese Security ist halt nicht nur mein Kühlschrank, sondern im Zweifel auch irgendwelche Sicherheitssysteme, Feuermeldeanlagen und sowas. Und da ist es dann halt auch wichtig, dass man diese Devices hat, die nahezu nichts können. Deswegen gibt es da diese starken Unterscheidungen, weil du in so einem Feuermelder halt möglichst wenig implementieren willst, damit er mit der Batterie richtig lange läuft. Also was man halt aus klassischen Sensornetzwerken kennt.
Da fällt mir persönlich gleich noch eine Frage zu ein. Vorhin kam ja die Frage auf, inwiefern, wie viel in Hardware implementiert ist. Da bin ich jetzt vorhin nicht ganz hintergekommen. Es ist jetzt rein theoretisch so, dass man in die Hardware eigentlich nur seine 127 Byte reinkippt. Oder wie funktioniert das jetzt genau? Weil ich glaube, davor oder darauf zielt er vorhin die Frage eigentlich ab. Also kümmert sich der Zigbee-Chip oder was dann immer da hinten auch Funkdaten durch die Gegend wirft, dann darum, dass es in so ein Päckchen gepackt wird und zupp, weg ist? Oder muss man da in Software richtig viel implementieren? Weil rein theoretisch wäre die Strategie, wenn man ein sparsames Gerät bauen will, dass die Software eigentlich nur noch gar nichts macht, außer da seine paar Bytes reinkippen und der Rest funktioniert in Hardware irgendwie.
Also, ich versuche es vielleicht mit einem Beispiel zu beantworten. Diese Dinger hier machen natürlich einen USB-Port auf, wo du dann seriell Daten reinschiebst und das ist natürlich nicht so praktisch für die ganze fürs Ressourcensparen. Währenddessen, das Device hier ist wirklich nur, ich sende einen kleinen Impuls, je nachdem welche Taste ich drücke, sende ich halt einfach den Impuls und Trigger damit dann den Befehl, jetzt macht das Licht an, jetzt macht das Licht aus, je nachdem. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Lichtdevice habe, zum Beispiel, was jetzt den Befehl empfängt, dann wird nichts weiter passieren letztendlich, wenn der Befehl vernünftig erkannt worden ist, wie eine Leitung auf Low setzen oder auf High setzen, je nachdem, um dann halt das Licht an- und auszumachen. Dass ich jetzt wirklich so was Aufwendiges habe, wie eine komplett eigenes Paket zu schnüren und das halt seriell reinschicke, das ist natürlich nur bei den ganzen hier Development-Devices der Fall. Das ist jetzt eigentlich nicht so im kommerziellen Bereich Oder beantwortet jetzt gerade nicht die Frage?
Doch, teilweise schon. Also jetzt in meiner Vorstellung, wenn ich jetzt damit anfangen würde, ich würde mir so ein Zigbee-Device kaufen und möchte damit jetzt Spaß am Gerät haben, wie man so schön sagt. Und kann jetzt wirklich anfangen. Ich bekomme dann da irgendeine serielle SPI, was auch immer, da irgendwie entgegengeworfen, kippe da meine Daten rein, sagt, dass es ein Paket und weg ist. Oder muss ich tatsächlich diesen unteren Layer mit den Zugriffen, wann greift wer drauf zu, das Beacon ist gerade gekommen, jetzt habe ich so und so viele Timeslots, muss ich das tatsächlich in Software realisieren? Oder?
Nee, das ist eigentlich auf den ganzen Devices selber schon drauf. Okay. Darum muss man sich nicht
kümmern. Ich glaube, davor, okay. Da zieht die Frage drauf ab. Ja. Okay. Danke.
Test, test. Die Profile, die du angesprochen hast, Home Automation und
Lightlink.
Ja, genau. Sind das in Hardware gegossene Profile oder?
Nee, nicht
der. Ist das
nicht.
Wie muss ich das verstehen? Oder ist es Software, die ich da erst drauflade? Oder?
Ja, klar, das ist draufgeladene Software. Also so ein Profil ist letztendlich Software, die da draufgeladen worden ist auf den Chip. Also, dass es jetzt irgendwie eine Hardwarelösung ist. Davon habe ich jetzt noch nicht wirklich was.
Naja, weil die Rede war, dass viel Logik schon in der Hardware drin ist, also in den Chips sozusagen, in Anführungsstrichen.
Ja, als Software.
Na, dann stellt sich als nächstes die Frage, gibt es denn da auch Open-Source-Projekte schon, die eigene Profile machen?
Also Open-Source, jein, also jeder kann halt sein eigenes Profil machen. Und damit gibt es hier jetzt das Development-Kit, was ich habe, das ist zum Beispiel von NXP. Und das Einzige, was Geld gekostet hat, ist die Hardware gewesen. Die Software, der ganze Zigbee-Stack und die Applikation dazu, was das Profil eigentlich macht, das ist alles Software, die du hier runterladen kannst und selber verändern kannst. Okay. Du hast natürlich schon das Problem, dass du dann gegebenenfalls nicht mehr Zigbee-konform bist und auch natürlich nicht zertifiziert bist. Aber da gibt es eigentlich relativ viel, wie man da an Software rankommt. Das ist natürlich aber auch alles sehr chip-spezifisch natürlich. Das heißt, die NXP-Software funktioniert auf einem NXP-Chip. Das heißt, man muss genau gucken, was für ein Transceiver-Modul habe ich eigentlich und dementsprechend muss da eine andere Software drauf. Es gibt da nicht so eine Zigbee-Middleware, sage ich mal.
Okay. Danke.
Okay.
Test. Nochmal eine letzte Frage zu dem ganzen Implementierungsding. Und zwar, um es nochmal zusammenzufassen. Wenn ich zum Beispiel so ein Lichtding jetzt selber bauen will, dann ab wann muss ich selber programmieren? Das Profil muss ich also schon selber in Software schreiben? Oder kommt schon an Kommando Licht wechseln und das ist den Chip, den ich bekomme? Also kaufe ich ein Lichtprofil-Chip, der mir nur das Lichtwechseln-Ding nachher in Software gibt? Oder kriege ich einen Zigbee-Chip, wo ich nachher das Profil selber entwickeln muss mit dem Lichtwechseln. Also ab welchem, wo fängt das Level an, was ich dann implementieren muss?
Ich glaube, das kann ich gar nicht so ohne weiteres beantworten, weil es halt auch wirklich, jeder Hersteller hat da seine eigene Philosophie. Der eine sagt, du sollst ja gar nicht dran rumfuhrwerken, der andere sagt, hier, ich gebe dir die und die Schnittstellen. Meistens natürlich, wenn du hier jetzt im kommerziellen Bereich bist für zu Hause, dann willst du damit auch gar nichts zu tun haben. Dann hast du halt deine Fernbedienung, die kann an, aus. Und mehr gibt es da gar nicht. Es ist, muss man gucken, was auf dem Markt ist, das weiß ich nicht.
Wenn ich mal kurz für dich antworten darf, also ich hatte mich mal kurzzeitig mit beschäftigt und es gibt ja zwei Varianten. Einmal kann man sich so ein Devboard kaufen, kann da tatsächlich irgendwie auf Bit-Ebene rumfrickeln und die Protokolle sich zusammenbasteln, wie man da irgendwie lustig ist. Und dann kriegt man halt so eine fertige Module mit fertiger Firmware, wo man hinten ein Bit reinkippt, anschließt und keine LED, was auch immer, Lampe, und dann tut es einfach so von sich aus. Das ist, glaube ich, die Frage gewesen, worauf es hinausläuft. Inwieweit muss man sich damit beschäftigen und inwieweit kann man sich damit beschäftigen mit der Software?
Okay.
Noch jemand Fragen? Sonst geht es weiter im Kontext.
Ja. Ich habe jetzt eigentlich soweit alles vorbereitet. Ich gehe jetzt folgendermaßen vor. Das Wireshark-Fenster seht ihr ja schon. Man sieht es nicht viel, weil hier irgendwas Verschlüsseltes durch die Gegend fliegt. Also ich kann ja mal hier reingucken zum Beispiel. Da sieht man schon, der Network-Layer, da haben wir Verschlüsselung. Und das kommt von
der Basisstation, kurze Vorgeschichte zu dieser Basisstation, die ist, es ist auch möglich, die zu resetten. Und normalerweise mache ich halt damit ein Paar auf und kann dann meine ganzen Light-Devices damit reinconnecten. Währenddessen jetzt mit dem Master Key ist es auch möglich gewesen, die zu resetten und einfach in meinen Part mit reinzubringen. Es ist aber sehr umständlich, irgendwie die zu resetten. Da muss man irgendwie 5 Knöpfe gleichzeitig drücken, gefühlt. Und ich habe das vorhin geschafft und jetzt liegt sie da rum. Das heißt, ich nutze sie jetzt nur, um sie nachher in meinen Paar mit reinzubekommen. Ja, was ich ansonsten jetzt hier vorbereitet habe, ist, ich habe jetzt hier eine Fernbedienung. Da ist jetzt reinprogrammiert, klau einfach mal das Device, was du als nächstes findest, und mach ein Paar auf. Ich habe hier fest reingecodet, dass es der Channel 11 sein soll, ansonsten sucht er sich einen Channel aus und dann kann ich erstmal rumsuchen, weil ich muss hier, könnt ihr vielleicht kurz sehen, ich habe hier, das ist dieser Sniffer-Server, der hier im Prinzip läuft, und da muss ich hier Channel 11 bis 26 müsste ich manuell alle durchgehen, bis ich irgendwann das Ding gefunden habe. Und dann dachte ich mir, nee, dann mache ich einen fixen Channel. Und jetzt werde ich quasi einen fließenden Übergang zwischen zwei Demos machen. Ich werde zuerst zeigen, wie ich dieses eine Device rausklaue aus dem einen Paar. Dann werde ich zeigen, wie ich alle anderen Devices rausklaue und in das gleiche Paar bringe. Das alles natürlich mit Wireshark-Unterstützung. Und am Ende werde ich nochmal ein anderes Paar aufbauen. Aber das ist dann mehr nur so Proof of Concept. Ist ein anderer mit dem Trust Center denn, und dann haben wir halt eine andere Joining-Prozeduren. Gut, also hier nochmal zum Vergleich. Ich habe jetzt hier diese Living Colors. Ist jetzt, hat jetzt ein kleines Paar im Prinzip, das End-Device, deswegen auch Batterie getrieben. Soll ja möglichst viel schlafen. Und die Living Colors, die da, ja, so ist vielleicht besser, die an- und ausgeht und da hier auch die Farbe ändern kann. So. Das heißt, der Mechanismus, dass ich jetzt alles in Gang setze, um die aus dem Paar rauszubringen, den sehe ich jetzt noch nicht. Ich sehe das erst natürlich, wenn die dann in meinem Channel, vorgegebenen Channel 11 drin ist. Dann sehe ich hier erst, was da alles passiert. Vorher ist es halt relativ, ich mach die mal aus. Vorher ist es halt relativ, ja, da hat man das Gefühl, da wird die Hälfte fehlen. Gut. Jetzt mal hier ran. Diese iFrames, das ist halt im Prinzip einfach, das sind diese ganzen Dinger, Scan-Requests, schickt er einfach erstmal ein paar raus. Manchmal muss ich halt ein bisschen öfter drücken. Da, jetzt erkennt das. Und jetzt ist das Ding gleich da und fängt natürlich erstmal an, wie blöd zu labern. Wenn ich jetzt mal kurz hier auf, ne, ich lasse einfach mal laufen, hier hochgehe, dann kann man, das ist halt nicht laufen. Genau, den Netzwerk-Key habe ich auch vorgegeben. Den habe ich hier auch fest reingecodet in Wireshark. Das heißt, normalerweise zieht er sich ja automatisch die Keys raus, aber jedes Mal, wenn ich halt jetzt das Capturing unterbreche, vergisst er sie wieder. Und dann sind die ganzen weiteren Kommandos einfach wieder unsichtbar oder halt nicht lesbar. Und deswegen habe ich gesagt, nee, mache ich hier alles fix rein, dass ich immer beliebig rumspringen kann. So, hier will ich jetzt im Prinzip, habe ich ein paar Screenshots gemacht, kann ich vielleicht dann gleich nochmal zeigen, was sich genau dahinter verbirgt. Diese iFrames sind leider nicht aufgelöst von dem Plugin, was NXP mitgeliefert hat. Das heißt, da muss man im Prinzip selber Bit für Bit durchgehen, was das ist. Und ja, das ist dann, habe ich wie gesagt ein paar Screenshots vorbereitet. Und hier ist auf jeden Fall auch der Start Network Request mit drinne. Dann habe ich das Device rausgeholt und jetzt ist es erst natürlich in meinem Channel, hat sich angemeldet und dann kann ich jetzt hier die aus- und anmachen oder Farben wechseln, wenn er das, ja, jetzt macht das. Und wenn ich jetzt versuche, mit dem Ding wieder das zu erreichen, dann sagt er mir, nö, ist nicht mehr da, kenne ihn nicht mehr, ist weg, das Device. Und so kann man es halt einfach auch bei seinem Nachbarn machen. Master Key, genau. Das ist Voraussetzung. Ich glaube sogar, dass es Living Colors, es gibt noch verschiedene andere Keys, dieses Lightning-Profil definiert wie ein Development Key, ein Certification Key, bla. Ich glaube, den Development Key, der wird auch unterstützt, will ich jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen, aber im Prinzip ist es halt nur durch den Master Key möglich und bei der richtigen Hü-Lampe ist sowieso nur mit Master Key das möglich. So, gut, dann habe ich jetzt, wie gesagt, hier in meinem Netzwerk schon mal die Lampe drinne. Das ist Nummer 1. Na. Ja, starten bitte. Ach da. Gut, jetzt sage ich, ich mache mal am besten jetzt, dass ich die Hue-Bridge versuche, in meinen Paaren zu bringen. Und über die will ich denn die Lampe reinbringen, dann kann man nämlich auch schön sehen, dass es ein anderer Mechanismus ist, der da durchgezogen wird. Ja, jetzt müsste die eigentlich drin sein. Sicher ist sicher, ich probiere es nochmal. Ja, da kam Beacon Request. So, gucken, wenn jetzt alles richtig funktioniert, dann kann ich jetzt, weil die Sache ist, jetzt ist das Ding drinne, aber es ist von Hause aus, hat es zum Beispiel jetzt, ist dieses Permit Join auf False gesetzt, das heißt, ich kann nicht ins Paaren reinkommen. Das heißt, ich muss mich jetzt mit dieser Hue-App, da müsste es im gleichen Netzwerk drin sein, muss ich mich jetzt verbinden. Wenn das Netzwerk funktioniert, ja, klicke ich hier rauf, Bridge connected. Und jetzt, werde ich mal die anmachen. Kann sein, dass ich die nochmal resetten muss. Na ja, okay, nee, die sagt einfach, ich bin in einem anderen Paar drin, ne? Ist natürlich jetzt ungünstig, das heißt, ich müsste jetzt entweder erstmal resetten oder ich hole jetzt einfach auch mit dem Ding hier rein. Ja, ich hole jetzt einfach hier mit rein. Gucken, klappt das, wenn ich jetzt hier auf Auto Search? Okay, gut. Ich müsste jetzt hier die Family nochmal neu beflashen. Ist natürlich jetzt blöd. Jetzt gehe ich hier an die ran. Jetzt sieht man halt auch, dass ich ich muss jetzt näher an die rangehen, damit der auch das erkennt, dass es das Target-Device ist und nicht die. Und jetzt kann ich halt im Prinzip die auch an- und ausmachen mit einem ganz einfachen Development-Kit. Nur weil ich den Key habe. Dann muss ich einfach manuell sagen, was hier passiert ist. Passiert wäre, der würde, wenn die Lampe jetzt hochgekommen wäre, hätte die einen Beacon-Request rausgeschickt und wenn ich jetzt hier in der App sage, jetzt darf ein Device joinen, ich suche quasi nach Devices, dann schickt die einen Beacon raus, wo dieses Permit auf True gesetzt ist und assoziiert würde sich dann halt einfach wirklich werden, indem dieser andere Lightlink-Link-Key genutzt wird für den Key-Transport. Und nicht so, wie es eigentlich gemacht werden sollte. Das Interessante ist, auch in dem Standard steht drinne, dass dieser Link-Key aus Lightlink soll nur benutzt werden, wenn nicht Lightlink-Device ins Paaren reinkommen möchten. Das Ding ist ein reines Lightlink-Device, trotzdem machen die das so. Interessanterweise, kurz nachdem der Key rausgekommen ist, gab es auch ein Software-Update, was auf die Bridge ging. Es kann sein, dass sie dann vielleicht den Mechanismus dann einfach unterdrückt haben, das weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt im Prinzip nochmal eine alte Lampe besorgen. Gut, dann will ich jetzt mal mir das alles auch ein bisschen visualisieren. Dann habe ich hier die vielleicht sieht man das doch. So. So, was ich jetzt hier im Prinzip habe, ist diese Decons-Software, die mir halt im Prinzip das einfach mal ein bisschen visualisiert, wie so ein Paar aufgebaut ist. Ich habe jetzt hier erstmal eingetragen, du bist jetzt ein Router-Device, hast jetzt diese vorgeschriebene 64-Bit-Adresse, die andere holt er sicher denn und soll sich jetzt im Prinzip über einen Link-Key den Netzwerk-Key holen. Wenn ich jetzt sage Join, dann kommen hier ein Haufen Beacons. Und dann kann man sich hier zum Beispiel auch mal angucken. Na, hier. Nee, da. Superframe. Hier, Association Permit ist auf False. Hier auch auf False. Und hier auch auf False. Das heißt, egal wie es konfiguriert ist, es bringt mir alles gar nichts. So, aber interessanterweise sehe ich halt 3 Beacons. Das müsste dann Lampe 1, Lampe 2 und die Hue-Bridge sein. Ich suche jetzt nochmal nach Devices und mal gucken, da müsste jetzt ja eigentlich ein anderer Effekt kommen. Join. So, da haben wir jetzt Association Response. Es hat also geklappt, dieser Beacon kommt hier anscheinend von der Bridge. Oder der. Und jetzt wird das Kommando gesendet, ist aber jetzt natürlich anders verschlüsselt. Ich habe jetzt hier keinen Schlüssel angegeben gehabt. Das heißt, der hat den Key verschlüsselt bekommen. Er kann nicht join, er ist nicht authentifiziert, ist wieder disassoziiert sozusagen. Kann nicht ins Pan rein. So, wenn ich jetzt denn das nächste Device ins Pan bringe. Das ist jetzt einfach auch ein ganz reguläres Color-Device. Das kann ich jetzt auch natürlich ganz einfach mit reinbringen. Da, bei dem bräuchte ich jetzt auch gar nicht den Master-Key, aber warum nicht? Wenn die einmal gut blinkt, dann hat es geklappt. Jetzt ist sie an, ist aus. Jetzt kann ich halt im Prinzip durchsweepen und mir alle Dinger da angucken. So. Jetzt probiere ich das nochmal mit dem Join. Dazu muss ich... Ich ziehe mir das mal ganz kurz auf meinem Bildschirm. Den Key jetzt halt natürlich noch eintragen. Ich habe das jetzt mal nur auf meinen Bildschirm gezogen, damit ich das hier nicht immer hin und her gucken muss. So, hier ist der bekannte TC-Link-Key. Dann kann ich jetzt hier einfach meine Adresse angeben. Eigentlich ist das jetzt gar nicht standardkonform, was ich mache. Dass ich mir einfach jetzt eine Trust-Center-Adresse vorgeben will, obwohl es eigentlich gar kein Trust-Center ist. Das müsste die sein. Source. Dann gebe ich jetzt hier einfach noch die Adresse von einem bestimmten Device ein. Hol mir noch die Extended, diese 64-Bit PAN-ID es gibt, oder habe ich ganz vergessen zu erzählen, es gibt neben einer 16-Bit PAN-ID gibt es halt auch eine 64-Bit PAN-ID. Das ist meistens allerdings aber einfach nur die 64-Bit-Adresse des Koordinator-Devices. Man kann ja auch selber setzen, aber in den meisten Fällen wird sie einfach so gesetzt. Und wird ausschließlich in Beacon Frames angegeben und den habe ich gerade gesucht, aber auch gefunden. Extended PAN-ID. Copy. Gebe ich hier ein. Wenn jetzt alles richtig ist, dann müsste ich im Prinzip bei Wireshark ein Direct Join sehen. Äh, ein Rejoin. Ja, aber er will es nicht. Völlig klar. Wieso ist denn der weg? Na? Nochmal. Ja, es scheint geklappt zu haben. Ich bin drinne. Jetzt zeigt er hier mir auch sehr schön an, was hier alles mit einer wie verbunden ist. Und je grüner die Verbindung ist, desto frischer ist die Verbindung. Das kann man alles aus diesen Neighbor und Routing Tables rauslesen. Jetzt kann ich hier, das ist zum Beispiel ein Philips-Device, sehe ich, alles klar, Lightlink-Profil, der Endpoint, den ich ansprechen muss, ist 0B, also die 11. Jetzt gehe ich hier einfach in den On-Off-Cluster rein. Gehe auf Cluster-Info, On-Off und dann geht die an und aus. Oder gehe jetzt hier in die nächste rein. Und dann kann ich halt im Prinzip richtig mir das ganze Paaren durchvisualisieren. Und ja, was im Prinzip jetzt hier bei Wireshark passiert ist. Ist. Genau. Er hat einen Rejoin gemacht, weil er kennt ja angeblich die ganzen Parameter schon. Er kennt ja die Adressen. Habe ich mir jetzt alle CX vorgegeben. Es gab einen Transport Key. Mit dem da verschlüsselt mit dem HA-Link-Key, obwohl ich jetzt in einem ganz anderen Paaren eigentlich drin bin. Also eigentlich habe ich jetzt einen Lightlink-Paaren aufgebaut, aber das Device war trotzdem so nett und hat mich da so joinen lassen. Und was man halt oben, wie gesagt, gesehen hat, ist einfach die. Bei der ist es egal, was für eine Art Paaren die sich befindet. Die macht immer ihren gleichen Join-Mechanismus und nach dem Motto friss oder stirb. So, jetzt habe ich ja noch ein Device. Kann ich im Prinzip jetzt noch ein weiteres reinbringen. Das ist jetzt im Prinzip einfach ein XB. Das kann ich hier mit der Software kann ich das wiederum konfigurieren. Wenn er denn will. Wieso will das nicht? Nee, das ist auf jeden Fall 21er. Hier blinkt es auch. Das hilft. Ist ja doof. Wieso geht denn das jetzt nicht? Aber es war doch eigentlich der 21er. Ja. Ist ja lustig. Nehme ich halt das andere. So viel zum Thema Development Device. Funktioniert hervorragend. Gut, ich habe jetzt noch eine Möglichkeit an Kombination, die durchzuführen, wenn es jetzt auch nicht klappt, dann muss ich wohl auf das XP verzichten. Was ist denn die 14 wahrscheinlich? Ah, da haben wir es. Einfach das XP noch mit reinbringen. Hier sieht man zum Beispiel jetzt die Konfiguration von dem XP. Ist jetzt gerade als Koordinator eingestellt. Würde ich jetzt erstmal direkt als Router machen. Firmware aufschreiben. Die entsprechenden Parameter hier auch rauskopieren. Wichtig ist auch, hatte ich jetzt auch unterschlagen gehabt, es gibt zwei verschiedene Arten von Profilen. Es gibt das Zigbee Pro Feature Set und es gibt das normale Zigbee Feature Set. Und das Zigbee Feature Set alleine unterstützt halt nicht wirklich die ganzen Applikationsprofile da oben im Application Layer. Das heißt, wenn ich da irgendwie diese Extended Profile fahren möchte, muss ich das immer auf den Zigbee Pro Stack stellen. Bin ich hier auch schon mal auf die Nase gefallen. So. Also, das habe die TC-Link-Adresse. During joining, genau. Trust Center Link Key. Klatsch. Beziehungsweise ohne. Okay, der doch mit. Ey. Was ist das denn? So, eigentlich müsste es sogar schon reichen. Der Scan Channels 1, okay. Gucken, was Wireshark dazu sagt. Scheint geklappt zu haben. Diese ganzen, da haben wir es. Diese ganzen Requests, die hier durchfliegen, Simple Descriptor Request, No Descriptor Request, da steht halt im Prinzip einfach nur die ganzen Informationen drin, die man halt braucht, um jetzt, die ganzen aktiven Endpoints zum Beispiel, das ist jetzt hier jetzt einer, da haben wir vielleicht noch was anderes, No Descriptor Request, da haben wir auch nicht wirklich viel, was da drin steht. Auf jeden Fall kann man so halt über diese Mechanismen rausfinden, was für ein Profil fährt der Device gerade, was für Cluster habe ich, was für Cluster kann ich ansprechen. Und ganz interessant, eigentlich vom Standard vorgeschrieben, gibt es den Basic Cluster und da stehen einfach so allgemeine Informationen drin. Bin ich jetzt über Batterie gepowert oder habe ich jetzt ein Netzteil dran? Und das XP hat halt nicht diesen Basic Cluster. Und es ist ja im Prinzip, wie gesagt, so ein seriell zu Zigbee-Konverter. Und dementsprechend wird dieser Basic-Cluster einfach dazu vergewaltigt, dass ich da im Prinzip das als Ziel und Endpoint habe, dass da über die Kommunikation läuft und dass ich auf der anderen Seite denn die Pakete, die ich vorne reingepackt habe, von mir aus Klartext, dass sie da hinten wieder rausfallen. Das ist nicht wirklich standardkonform. Aber deswegen ist es halt auch nicht 100% interoperabel mit den anderen Standards. Gut, hier sieht man auch, hier gibt es, sag mir zwar On-Off-Switch an, aber keine Funktionalität dahinter, damit kann ich nichts machen. Hier die Dings ist schon wieder gar nicht erreichbar. Und hier nochmal die anderen Devices. Gut, ich könnte jetzt halt nochmal ein anderes Paar aufbauen, wo ich jetzt einfach dann mit Home Automation das habe. Da hätte ich jetzt hier anstatt gelb, ist es dann halt blau. Aber das Feature Set ist ja das gleiche in dem Fall. Licht an, Licht aus, nur halt dann nicht mit Color Sweep und sowas. Ja, wenn ihr ansonsten jetzt keine weiteren Fragen oder Wünsche zu den Demos habt. Ja.
Was hat das denn jetzt für Leute, die so eine Hü-Lampe schon besitzen, für Folgen, dass es jetzt diesen Master Key im Internet gibt?
Naja, ganz einfach. Also du kannst einfach, der praktische Unterschied ist, du kannst die Lampen halt rausklauen und in dein Netz reinpacken. Was du vorher machen konntest, auch ohne den Key, ist sie einfach resetten. Aber wenn die resettet sind, dann connecten sich halt entsprechend nach dem Lightning-Standard an das nächstbeste Paar wieder ran. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn der eine merkt, oh, ich habe meine Lampe verloren, dann drücke ich einfach nochmal auf Klick und dann ist sie wieder drin. Aber Schaden kann man ja großartig jetzt eigentlich nicht damit anstellen, wenn ich da Lampen rausstehe. Aber natürlich, wenn irgendwo jetzt draußen irgendwie im Kaufhaus irgendwelche tollen Lampenszenarien angestellt worden sind, dann kannst du einfach hingehen, klick, klick, klick. Und dann sind das alles deine Dinger. Und die müssen halt erstmal rausbekommen. Die Sache ist nämlich auch bei dieser Hybridge, da wird nur passiv das einfach in den Beacon gesetzt, du darfst jetzt joinen. Die scannt nicht aktiv nach irgendwelchen Leuten und klaut dir aus den Paaren raus. Das heißt, wenn die Dinger verloren hat, sind sie weg.
Und was müsste derjenige dann tun, um die wieder in seinen Paaren zu kriegen?
Resetten.
Und das kann er?
Reset. Und das geht halt, wie gesagt, ohne Key.
Und das kann auch der normale Anwender oder braucht er dafür auch irgendwas?
Also so einfach mit den Buttons, die du jetzt zur Verfügung hast, wenn du dieses Hü-Set kaufst, geht es nicht so ohne weiteres. Du kannst aber hier, ich habe ja wie gesagt die verloren. Dann habe ich jetzt, wo ist denn jetzt hier die Dings hin? Nee, welcher? Oh, jetzt habe ich Broadcast, sehr schön. Ich habe mir jetzt die hier angewählt, ist jetzt mein Paar. Mach die an, ich mach die aus. Ich kann natürlich einfach wieder hingehen, hier raufklicken, und jetzt wähle ich halt die aus. Jetzt ist das meine. Jetzt kann ich die hiermit nicht mehr anwählen. Das heißt, wenn du dieses Living Color Set hast, dann hast du auf jeden Fall schon eine Art von Fernbedienung, wo du die dir wieder zurückholen kannst, die ganzen Dinger. In deinen Paaren rein.
Aber mit den Hü-Sachen geht's nicht.
Das ist ja Hü.
Nein, mit der
Sache, so, die ich in meinem Hü-Set hatte. Das kann sein. Es gibt ja, hatten wir auch schon rausgefunden, da diese Möglichkeit, so ein Developer-Interface, dass man irgendwelche Kommandos auf so einen Webserver schicken kann. Inwieweit da jetzt irgendwelche APIs noch sind oder sowas, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, das habe ich jetzt nicht verfolgt. Vielleicht kann man damit auch wieder das Device dazu zwingen, doch wie über den Master Key das Joining durchzuführen und nicht über diesen komischen Link Key, sich an den Standard, auf Deutsch, sich an den Standard halten. Aber das habe ich jetzt noch nicht weiter verfolgt gehabt. Ja, wenn dann keine Fragen mehr da sind, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit. Freut mich, dass ihr da wart. Und wünsche euch noch einen schönen Abend.